Herzlich willkommen beim Podcast von Emanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Die Frage, der wir uns zugewendet haben, ist die Frage nach Freiheit oder Eingrenzung. Wir haben das hier schon super vor Augen geführt gekriegt, dass diese Leute hier große Freiheit propagiert haben, aber im Grunde genommen gefesselt waren an bestimmte Dinge. Ohne dass sie es vielleicht selber gemerkt haben oder vielleicht haben sie es auch gemerkt und haben es einfach nicht sagen können, nicht ausdrücken können. Ich habe diese Woche das auch gemerkt, wie schnell man in Abhängigkeit kommt. Und zwar hat es mit meinem Smartphone zu tun, was ich geschenkt gekriegt habe vor einiger Zeit. Hier. Meine Frau hat das Gleiche. Also, wir sind bei der Firma mit dem Apfel gelandet. Und auf einmal, diese Woche, ziehe ich das also raus und ich merke, wie sich an meinem Gerät WhatsApp installiert. Aber ich habe es nicht veranlasst. Es ist einfach so passiert. Liegt daran, dass meine Frau und ich den gleichen Account nutzen bei Apple und sie gerade dabei war, das zu installieren bei sich oder gerade fertig war, bei sich zu installieren. Na, ich bin, also die mich kennen, ich bin nicht so der Freund von weder WhatsApp noch Facebook noch irgendwelche NSA-nahen Organisationen und deswegen mag ich es eigentlich überhaupt nicht. Aber irgendwie hat es mich gejuckt, ich habe gedacht, okay, komm, dann probier es einfach mal aus, ob das funktioniert. Dann habe ich angefangen, das einzurichten. Erste Frage, darf WhatsApp ihre Kontakte benutzen? Nein, ich bin Deutscher. Nein. Okay, WhatsApp funktioniert nicht, wenn man nicht ihre Kontakte benutzen darf. Dann nutze ich es halt nicht. Habe ich es weggesteckt, gedacht, dann kannst du mich mal. So, einen Tag später kriege ich irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Leuten, denen WhatsApp einfach Nachrichten geschrieben hat, ohne meine Erlaubnis. Und die dann sozusagen darauf antworten wollten. Was ist Freiheit? Also das ist ganz sicher nicht Freiheit. Wenn Menschen einfach über mich und meinen Willen verfügen, also beziehungsweise in dem Fall vielleicht einfach nur Computerprogramme, die das alles automatisiert machen, aber dahinter stehen Leute, die über mich verfügen. Wenn ich mit manchen Menschen im Gespräch bin und die merken, dass ich ein Christ bin, dann kommt manchmal so ein mitleidiges Lächeln auf ihr Gesicht oder manchmal sagen sie das, drücken sie das auch aus, so nach dem Motto, aha, okay, ja gut, dann ist halt das Leben vorbei. Dann darf man eigentlich ja gar nichts mehr, wenn man Christ ist. Wir als Deutsche sehen unsere eigene, oder wir überhaupt im Westen sehen unsere eigene geistesgeschichtliche Entwicklung sehr kritisch. Wir haben ein Faible ein bisschen für alle anderen Religionen entwickelt. Die eigene sozusagen, wo wir herkommen, die scheint irgendwie für uns nicht mehr so attraktiv zu sein. Der Buddhismus, das ist sehr cool. Wir sehen ja vor allem seine kuschelige Seite, ein bisschen meditativ, ein bisschen runterkommen und so. Wir wissen ja nicht, wie er im Ursprungsland oder in den Ländern, wo er gelebt wird, tatsächlich auftritt. Hinduismus oder Islam, das sehen wir manchmal jetzt in den Medien in letzter Zeit immer auch nicht so gute Seiten davon, aber politisch korrekt sagen wir natürlich, das ist ja nicht wirklich die richtige Religion. Aber doch führt es irgendwie dazu, dass viele Deutsche sich vermehrt von jeder Art von offizieller, verfasster Religion abwenden. Und manche landen im Atheismus, sagen, ich glaube an gar nichts und an gar niemand. Obwohl wir eigentlich mit Atheismus auch keine so guten Erfahrungen gemacht haben in Deutschland. Zumindest der politische Atheismus hat Menschen unheimlich beschnitten und kaputt gemacht. Ihr lebt es in meiner eigenen Verwandtschaft. Und wir sehen es überall, wo atheistische Systeme irgendwie sich festmachen in der Welt, dass es den Menschen nicht gut geht, sie nicht frei macht, sondern einschränkt. Und so entscheiden sich immer mehr Leute bei uns auch für den sogenannten Agnostizismus. So, ich würde sagen, von meiner schwäbischen Herkunft her, nichts Genaues weiß man nicht. Also, man kann nicht genau sagen, ob es überhaupt Wahrheit gibt. Man kann nicht genau sagen, ob es möglich ist, überhaupt über Wahrheit zu sprechen. In der postmodernen Beliebigkeit rettet man sich irgendwo in so ein Niemandsland rein, wo man sich nicht festlegen muss. In drei Gedankengängen möchte ich euch heute Abend mitnehmen in diese Thematik Freiheit und Christentum oder Begrenzung und Christentum. Und ich möchte ein Plädoyer dafür halten, sozusagen, dass das Christentum, dass letztlich Jesus, der dahinter steht in der Bibel, dass sie uns in Freiheit führt. Ein erster Gedanke. Wenn ich in die Welt reinschaue, sehe ich, das Christentum bringt Freiheit. Also, ich sehe in der Welt, das Christentum bringt Freiheit. Ich arbeite sehr gerne mit Flüchtlingen. Immer wieder habe ich verschiedene Veranstaltungen oder Begegnungen mit Flüchtlingen, die hier bei uns in Karlsruhe in der Landeserstaufnahmestelle ankommen. Und ich versuche, sie kennenzulernen, ihre Geschichte, ihre Kultur, wie sie hierher gekommen sind, warum sie hier sind und wie es in ihrem Herkunftsland ist, weil ich möchte auch sehr gerne meinen eigenen Horizont erweitern. Und da merke ich eins, nämlich, dass wenn immer Flüchtlinge sich das leisten können, es kostet ja ein Schweinegeld, hierher zu kommen, dass sie am liebsten eigentlich in Länder mit christlich-abendländischer Prägung fliehen. Klar, viele müssen einfach nur in das nächstliegende Land fliehen, weil sie kein Geld haben. Aber wer die 9.000 bis 15.000 Euro aufbringen kann, der flieht dann doch mal übers Mittelmeer nach Europa, wenn es irgendwie möglich ist. Denn da, wissen sie, wartet Freiheit auf sie. Da fühlen sie sich wohl. Das Christentum hat eine Kultur geschaffen in unserer westlichen Hemisphäre, sage ich mal, eine Kultur geschaffen der individuellen Freiheit. Die Freiheit, die wir als Einzelne genießen gegenüber dem Kollektiv. Und ich würde mal sagen, fast allen anderen Religionen oder Ideologien oder Kulturen ist das Kollektiv wichtiger. Ob es nun Stamm heißt oder Clan oder die Kaste oder einfach der Staat. Er ist wichtiger als das Recht des Einzelnen. Aber die Kultur, die vom Christentum her geprägt ist bei uns, die hat das Individualrecht höher eingeschätzt. Ich freue mich, in der Kultur aufgewachsen zu sein, wo ich Wahlmöglichkeiten habe als Einzelner, viel mehr als vielleicht der ganze Rest der Welt. Unsere Kultur, vom Christentum her geprägt, hat sich auch gegen eine fatalistische Grundhaltung durchgesetzt. Fatalismus, also es passiert sowieso, was passieren muss. Ich kann sowieso nichts drauf, keinen Einfluss drauf nehmen. Vielen, vielen Ländern dieser Erde oder Religionen und Ideologien ist das verbreitet. Fatalismus. Aber der Glaube an die Freiheit des Menschen, der Glaube, dass die Bibel, dass Gott letztlich uns Freiheit einräumt, hat Menschen dazu gebracht, eben gegen diesen Fatalismus sich aufzulehnen und zu sagen, nein, ich möchte mein Leben und das Leben der Menschen um mich herum gestalten. Und das sehen wir in ein paar Beispielen. Ich möchte mal nur zwei nennen. Zum einen sind es die Frauenrechte. In keiner anderen Kultur als der christlich-abendländischen Kultur haben Frauen Rechte, so viel Rechte, dass wir, sage ich mal, im Zuge der Gleichberechtigung auf einem ziemlich guten Level sind, weltweit gesehen, sage ich mal, überhaupt einzigartig. Wir kennen nur aus den Medien noch von anderen Kulturen und Religionen die Praxis der Genitalverstümmelung oder dass Füße verkrüppelt gehalten werden, wogegen viele christliche Missionare und Entwicklungshelfer ja immer wieder aufstehen und versuchen, auch dagegen vorzugehen. Oder jetzt auch in letzter Zeit aus dem Hinduismus eben Vergewaltigungsmentalität, die sich da in manchen Gegenden breit gemacht hat. Ich sehe in vielen Ehen um mich her, die ich kenne, Menschen, die von Herzen Jesus nachfolgen wollen, sehe ich, wie sie auf Augenhöhe miteinander leben. Mann und Frau, gleichwertig. Etwas Wunderbares, etwas, an was wir uns so schnell gewöhnt haben und was aber weltweit einzigartig ist. Die Hochachtung vor jedem Menschen, egal was vom Geschlecht angehört. Dann die Menschenwürde. Die Menschenwürde ist einzigartig in der christlich-abendländischen Kultur. Wir haben schon in ganz früh in der Geschichte die Auseinandersetzung mit der Frage nach der Würde des Menschen. 4., 5. Jahrhundert und vor allem als der Islam dann dazukommt, haben wir die Auseinandersetzung der christlichen Denker, vor allem in Italien, über die Würde des Menschen, die sich ableitet von der Gottesebenbildlichkeit. Der Mensch ist das Ebenbild von Gott und deswegen hat er Würde. Und Gott wird selber Mensch in Jesus. Was für ein Adel für uns als Menschen. Von daher leitet sich die Würde von uns Menschen ab, weil Gott selber Mensch wird. Und in der sogenannten Renaissance haben sich dann auch die humanistischen Aufklärer sozusagen, haben sich darauf auch berufen, auf ihr christlich-jüdisches Erbe, wie Gott den Menschen sieht und was für eine Würde ihm deswegen zukommt. Und so ist es auch nicht verwunderlich in der Praxis, dass die allermeisten Entwicklungshelfer und Missionare auf der ganzen Welt, die versuchen, die Umstände von Armen und Unterdrückten und Ausgegrenzten zu verändern, dass das christliche oder christlich geprägte Menschen sind. Denken wir nur mal an die großen Namen wie Mutter Teresa zum Beispiel. Aber es gibt auch viele, viele Millionen kleine Namen. Und so könnten wir auch weiterreden über die Technologie, die durch vor allem in christlich-abendländischen Kulturen sich ganz stark im Bereich der Forschung entwickelt hat. Ist ja interessant, dass in vielen anderen Kulturen mehr eine Kopier- und Nachmachkultur herrscht. Und vor allem im christlich geprägten Westen ist eine eigene Forscher- und Entwicklungskultur herrscht, was sehr viel mit der Bibel und unserer christlichen Prägung zu tun hat. Und das ist kein Gedanke von mir, weil ich würde diesen Gedanken irgendwie als überheblich aus meiner Kultur sehen, sondern diesen Gedanken habe ich gefunden in einem Buch von einem Inder. Wir als westliche Menschen mit unserer christlich-abendländischen Kultur, wir schämen uns manchmal für unsere Vergangenheit, weil auch viel schiefgegangen ist bei uns. Aber sehen nicht, dass es die bestmögliche Gesellschaft dieser Welt sich bei uns entwickelt hat, durch den Einfluss der Bibel, durch den Einfluss des christlichen Glaubens. Und so gibt es jetzt immer mehr Denker aus dem Osten oder aus dem Süden, die uns das vor Augen halten müssen. Und hier habe ich bin ich gerade dabei zu lesen, Vishal Mangalwadi, ein indischer Gelehrter, Philosoph, der ein Buch geschrieben hat, das jetzt gerade auf Deutsch rausgekommen ist, das Buch der Mitte. Untertitel: Die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Unglaublich geiles Buch, wenn ihr mal was lesen wollt. Was auch ist locker geschrieben, man kann das auf jeden Fall auch, ohne dass man Fachausdrücke kann, lesen. Das Christentum schafft eine Kultur, wie sie einzigartig gut ist auf dieser Welt. Mangalwadi in diesem Buch schreibt viel über Technik und Entwicklung und Forschung, die irgendwie auch im christlichen Bereich sich ganz anders entwickeln konnte, weil die Menschen sich immer als Handlanger Gottes, als Vertreter Gottes gesehen haben, die gedacht haben, Gott hat uns diese Erde gegeben, um sie zu erforschen, um sie zu gestalten, um was draus zu machen und nicht einfach nur zu erleiden. Für uns ein selbstverständlicher Gedanke, weltweit gesehen nicht unbedingt selbstverständlich. Mangalwadi schreibt mal nur ein kleines Zitat: Die Bibel ist ein Buch, das zum Nachdenken über das Leben anregt. Dagegen geht es im Buddhismus und Hinduismus nicht darum, seinen Verstand zu füllen, sondern zu lehren, das Denken auszuschalten und zu meditieren. Ganz anderer Ansatz, ans Denken, ans Leben ranzugehen. Und er schreibt weiter: Die Einzigartigkeit des Westens besteht darin, dass er sich dem Wissenserwerb widmete. Diese Idee kommt direkt aus der Bibel. Warum ist es so, dass die Bibel und daher auch das Christentum so eine einzigartige Kultur schaffen konnte oder sich in ihrem Einflussbereich so eine einzigartige Kultur etablieren konnte? Der hat trotzdem noch genug Schwächen, das wissen wir ja alle. Ich glaube, es hat sehr viel mit dem Herzstück einer Kultur zu tun. In jeder Kultur, und diesen Gedanken verdanke ich einem Kulturanthropologen aus Amiland, wenn ich es recht weit, Lloyd A. Quast. Er spricht über die verschiedenen Schichten einer Kultur. In einer Kultur haben wir in der äußersten Schicht haben wir das Verhalten, wie sich Menschen verhalten. Was wird eigentlich getan? Das sehen wir jeden Tag hier miteinander. Darunter befinden sich die Werte. Das sind unsere Debatten, die wir gerade in Deutschland führen. Was sind unsere Leitbilder, unsere Werte, die wir leben? Und da sind viele Menschen gut drauf zu sprechen. Das ist allgemein gut. Aber dieser Kulturethnologe, der spricht noch von viel tieferen Schichten in jeder Kultur dieser Erde. Unter unseren Werten ist unser Glaube, was wir für wahr halten. Und dieser Glaube, das, was wir für wahr halten, durchdringt unsere Werte, gestaltet unsere Werte, die wiederum unser Verhalten beeinflussen. Und im Kern jeder Kultur, was unseren Glauben beeinflusst, ist die Frage nach der Realität. Was ist wirklich real? Was ist Wirklichkeit? Was sind unsere Grundüberzeugungen? Und dieser Kern der Kultur ist immer religiös, schrägstrich ideologisch besetzt. Und ich glaube, dass deswegen unsere Kultur hier, das Christentum, die größtmögliche Freiheit, die wir momentan auf der Erde erleben, geschaffen hat, weil das Herzstück, der Kern unserer Kultur, von diesen Grundüberzeugungen der Bibel geprägt sind. Und jetzt sehe ich in diesem neu erblühenden Agnostizismus, der in Deutschland, aber nicht nur bei uns, in Frankreich auch und anderen westlichen Ländern um sich greift, eine große Gefahr für unsere Kultur. Warum? Der Agnostizismus ist nicht gegen unsere Werte, nicht gegen unser Verhalten. Die christlichen Werte sind wunderbar, Barmherzigkeit, Geduld, und das möchte man alles, aber man möchte die Kultur entleeren, entkernen. Nicht mehr die Frage nach Wahrheit soll gestellt werden, die kann man nicht mehr lösen. Man weiß gar nicht, was Wirklichkeit ist, was Realität ist. Man versucht, Wahrheit oder Wirklichkeit zu schaffen durch Sprache. Dieser Ansatz kommt aus der, ich würde mal sagen, aus der Sprachphilosophie. Martin Heidegger, ein guter Schwab von der Schwäbischen Alb, hat das geprägt. Dass man Wirklichkeit auch gestalten kann durch die Sprache. Nur ein Beispiel für euch Studierenden. Merkt ihr was? Gender hat sich durchgesetzt in der Sprache. Studenten ist sexistisch, männlich, Studierende ist gut. Und schon verändert sich Wirklichkeitsauffassung in unserem Kopf. Das Christentum, unsere Kultur, ging immer davon aus, dass Wahrheit existiert und dass wir sie erforschen können und dass sie letztlich in Gott begründet ist. Und unser neuer agnostischer Ansatz geht davon aus, dass Wahrheit einfach gemacht wird. Und jeder hat deswegen auch seine eigene Wahrheit. Und Mangal Wadi, dieser indische Gelehrte, sagt, dass wenn wir die Wahrheit aufgeben, die Vorstellung von Wahrheit aufgeben in unserer Kultur, dass das der Auflösungsprozess des Westens ist. Oder er sagt sogar, wir befinden uns mittendrin der Westen, weil wir diesen Kultur entkernt haben. Fazit dieses ersten Gedankens, ich möchte es mal mit einem Satz sagen. Das Christentum mit seiner absoluten Wahrheitsvorstellung, die von Gott, dem Schöpfer und seinem Sohn Jesus Christus abgeleitet ist, schafft aus dieser Grundüberzeugung heraus eine Kultur der individuellen Verantwortung für die Welt und der individuellen Freiheit in dieser Welt, wie sie keine Religion oder Ideologie der Welt bisher fähig war zu schaffen. Ich würde es nicht wagen, solche Sätze zu sagen, wenn es mir nicht Leute aus anderen Kulturen vorhalten würden, die es natürlich aus der Außensicht nochmal ganz anders wahrnehmen als ich. Ein zweiter Gedanke. Ich habe es mal so genannt. Ich lese in der Bibel, mein Ego muss sterben. Ups, was hat das jetzt eigentlich mit Freiheit zu tun? Und mit den Gedanken, schränkt mich das Christentum ein oder nicht? Schauen wir mal. Viele Leute denken, dass wenn man Christ wird oder wenn man ernsthafter Nachfolger von Jesus wird, dass man viele Sachen aufgeben muss. Zum Beispiel, dass man jederzeit und mit wem man will Sex haben will. Wir haben es gerade in diesem Theaterstück gesehen. Oder dass man bei der Steuererklärung nicht mehr schummeln darf, dass man aufhören muss, schwarz zu arbeiten oder eben abzugucken beim Nachbarn in der Schule, dass man immer freundlich sein muss zu allen Leuten und so weiter. Das verbinden wir manchmal mit dieser Vorstellung. Die Wahrheit ist, es ist noch viel schlimmer. Es ist noch viel schlimmer. Das Christentum schränkt uns nicht nur ein in diesem Äußeren, was muss ich tun, sondern Jesus verlangt von seinen Nachfolgern eigentlich noch viel mehr. Er verlangt von ihnen zu leben, wie wenn sie tot wären. Innerlich zu sterben. Scheint es ein Widerspruch zu sein zu dem, dass wir die größtmögliche Freiheit durch das Christentum erleben? Nein, ich glaube, es ist sogar die Bedingung dafür. Es ist die Bedingung dafür, für diese Freiheit. Schauen wir es uns mal an. Erstmal der Anspruch Jesu. Jesus schreibt uns, wie es Lukas überliefert im Evangelium, Lukas 9, Vers 23. Da sprach er zu ihnen allen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also das Folterinstrument, das Todesinstrument, sollen wir auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Das ist unser Job jeden Tag. Also dass es hier nicht um Selbstmord oder so geht, ist klar, weil er sagt täglich. Ne? Also man kann sich ja nur einmal umbringen. Also es geht um ein inneres Kreuz auf sich nehmen. Und wohin ist Jesus gegangen? Als unser Vorgeher sozusagen, wir laufen ihm nach. Er ist in den Tod rein. Er hat so gerne Todesmetaphern auch benutzt, um diesen inneren Vorgang zu erklären. Er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, kann nichts draus wachsen, kommt keine Frucht draus. Erst wenn es stirbt, wächst eine Frucht draus. Jesus ist gar nie der Versuchung erlegen, irgendwie besonders attraktiv für uns sein zu wollen. Er hat nie nach Fans geguckt, die ihm nachrennen und ihn bejubeln und beklatschen. Einmal kommen sogar tausende von Leuten, die sind total hin und weg, weil er gerade aus ganz wenig Essen so viel Essen gemacht hat, dass es für tausende von Leuten reicht. Und sie stehen vor ihm, wollen ihn zum König machen und er sagt zu ihnen, in Johannes 6 können wir das nachlesen, Vers 26, ich weiß, weshalb er zu mir kommt. Doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Er sagt, es geht mir doch gar nicht darum, dass ich euch Essen machen kann. Das ist eine meiner kleinsten Übungen. Das ist gar nicht das, sondern was meint er eigentlich? Er erklärt es ein paar Vers weiter. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger leiden. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus will sagen, das wahre Brot, die wahre Nahrung, die wahre Freiheit, das wahre Leben gibt's nur bei ihm. Den Hunger, der gestillt wird, das Loch in deiner Seele, kann nur bei ihm gestillt werden. Und dann fordert er seine Nachfolger auf, sich zu entscheiden. Hey, willst du ganz bei mir deinen Lebenshunger stillen? Auf geht's. Ansonsten musst du ewig hungrig bleiben. So radikal stellt Jesus es dar. Eine total harte Rede. Und dann passiert, was passieren muss. Wir lesen das 30 Verse später im Kapitel 6 immer noch, Vers 66, dass unheimlich viele von da an ihm nicht mehr nachgefolgt sind. Die wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Also ein bisschen Jesus passt schon. Aber ganz, das ist mir viel zu radikal. Das geht nicht. Der englische Philosoph C.S. Lewis hat es mal so ausgedrückt, hat es mal auf den Punkt gebracht, was Jesus sagt. Christus sagt, gib mir alles, ich will nicht nur in bestimmten Teilen sein, deines Geldes, deiner Arbeit, ich will dich. Ich will dich. Jesus fordert dich im Prinzip auf, innerlich zu sterben. Welche Folgen hat das, innerlich zu sterben? Ein Beispiel. Als kleiner Bub musste ich mit meinem Vater, weil er war Friedhofsgärtner, immer wieder auf den Friedhof, um in der Leichenhalle zu dekorieren für die Leute, die Abschied nehmen wollen von ihrem Opa irgendwas oder so. Mein Vater hat es sehr gern abends gemacht, wenn er Zeit dafür hatte, wenn es schon dunkel war. Das war für mich jetzt nicht so angenehm, aber dann immer so an den Leichen vorbeilaufen und irgendwelche Sachen aufstellen. Vor allem, wenn der Sargdeckel offen war, da geht die Fantasie mit einem durch. Auf jeden Fall. Was ich gemerkt habe bei all diesen toten Menschen, die ich gesehen habe, ist, irgendwie haben alle eins gemeinsam. Es juckt sie nicht, was sie anhaben. Es juckt sie nicht, ob sie geschminkt sind oder nicht. Es interessiert sie nicht, wie viel Geld sie auf dem Konto haben oder gar keins. Es interessiert sie nicht mal, wie viele Freunde sie bei Facebook haben. Es ist völlig egal für sie. Sie sind frei von all diesen Vorstellungen. Wenn du stirbst, innerlich, wie Jesus sagt, dann gibst du dich selber und alles, was du hast, endgültig auf. Wenn du tot bist, machst du dir keine Sorgen mehr um dein Leben. Und genau das ist das, was Jesus von seinen Nachfolgern verlangt. Er sagt, das macht im Kern das Christentum aus. Sicherlich, er bindet es an eine Freiwilligkeit. Er sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Du kannst auch sagen, nö, ich habe keine Lust. Es ist sozusagen eine Aufforderung, die du ablehnen kannst. Und genial, er macht es selber vor, wie das freiwillig geht. Johannes 10, 18 lesen wir, dass Jesus sagt, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Es wird sogar noch viel härter. Jesus sagt nicht, triff diese Entscheidung einmal, wie es Leute gibt, die sagen, hey, entscheide dich einmal für Jesus, alles wird gut und sonst Leben ist super. Er sagt, nee, nimm dein Kreuz täglich auf dich, täglich und folge mir nach. Unheimlich herausfordernd. Dass wir das selbstverständlich leben, sehen wir in anderen Bereichen, beziehungsweise vielleicht ist es auch nicht so selbstverständlich. Heute haben wir den 19. Juli. In zwei Tagen ist der 15. Hochzeitstag von mir und meiner Frau. 15 Jahre verheiratet. Hättet ihr nicht gedacht, gell? Ich habe einmal, eines Tages, blauäugig vor dem Altar gesagt, ich will dich lieben, bis der Tod uns scheidet. Vielleicht war es auch nicht so blauäugig, ich wusste schon so einigermaßen, dass es nicht ganz einfach werden würde. Aber dass es so hart wurde, hätte ich nicht gedacht. Nee, Spaß. Also, ich will sagen, wenn du einmal eine Entscheidung triffst, vor dem Traualtar oder vor dem Standesamt, dann muss diese Entscheidung jeden Tag wieder neu gelebt werden. Du kannst nicht sagen, ich habe es einmal abgeklärt, fertig. Sondern dann kommen die Höhen und Tiefen des Lebens, dann kommen die guten und schlechten Zeiten. Dann kommt der Tod oder er schaut mal durchs Fenster rein. Und da kommt es dann darauf an, dass ich jeden Tag das lebe. Und genau das ist das, was Jesus hier sagt. In diesem Sinne meint er das tägliche Sterben. Paulus, das ist der meisten Bücher im Neuen Testament geschrieben hat, der hat es kapiert. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 31, sagt er das mal so nebenbei, ich sterbe täglich. Ich sterbe täglich, das ist sein Empfinden auch gewesen. Ich glaube, dass auf diese Bereitschaft, sich selber zurücknehmen zu können, sich selber sozusagen sterben lassen zu können, auf diese Bereitschaft, dass wir das tun, fußt unsere individuelle Freiheit in unserer christlichen Kultur. Dass Menschen dazu bereit sind, das zu leben, was Jesus fordert. Wenn ich die anderen so wie Jesus getan hat, höher achte als mich selber, dann ist die Freiheit der anderen immens größer. Wenn ich mich nicht durchsetzen muss, wenn ich nicht zum Zug kommen muss, sondern den anderen Vortritt lasse, dann haben sie eine immens große Freiheit. Jetzt sagst du, na super, alle anderen haben Freiheit und ich? Ist ja klasse. Und hier kommt ein Paradoxon, das uns in der Bibel begegnet, im christlichen Glauben, kommt hier zum Tragen. Ich glaube, nur wenn ich bereit bin zu sterben, kann ich wirklich leben. Das ist die Botschaft der Bibel. Ich habe es mal so genannt in einem dritten Gedanken. Ich glaube daran, täglich sterben ist besser leben. Täglich sterben ist besser leben. Das ist ein Paradoxon, dass etwas sterben muss, damit es überhaupt leben kann. Aber wir können es in der Natur beobachten. Da haben wir zum Beispiel so einen kleinen Raupe. Ja? Diese Raupe muss sterben. Leider. Ich finde Raupen süß, meine Kinder auch. Sie pflegen sie so lange, bis sie gequetscht sind. Und dann tot sind. Aber nicht so, wie es sein soll eigentlich. Diese Raupe muss sterben, in der Metamorphose, so nennen wir das, kluger Ausdruck, damit ein Schmetterling leben kann. Aber der Schmetterling ist immer noch die Raupe ist immer noch der Schmetterling, es ist das gleiche Wesen und doch völlig anders. Wenn die Raupe nicht stirbt, kann der Schmetterling nicht leben. Und genau das ist das Bild, was wir hier eigentlich vor Augen haben, auch bei dieser Forderung von Jesus. In vielen Bereichen von unserem Leben leben wir das eigentlich automatisch, dass wenn wir uns selber eingrenzen und begrenzen, dass wir eigentlich das viel größere Leben haben. Da haben wir zum Beispiel Essen. Ich bin also, wie soll ich sagen, Genießer beim Essen. Ein gutes Steak auf dem Grill oder irgendwas. Ich liebe das alles. Ich könnte den ganzen Tag essen. Den ganzen Tag. Indem, dass ich mich begrenze beim Essen und irgendwann aufhöre, erhalte ich eine viel größere Freiheit. Ich beschränke mich beim Essen, ich beschneide mich beim Essen, ich höre auf, das tut manchmal weh. Wenn man weiter isst, tut es auch manchmal weh. Aber im Ganzen gewinne ich im Leben nur dadurch, dass ich dann andere Dinge tun kann, wie Sport machen und mich einigermaßen normal bewegen und meine Zehenspitzen noch sehen, wenn ich nach unten gucke und so. Ja? Wenn ich sterbe, in diesem Bereich, wenn ich sozusagen dem Esswahn sterbe, kann ich erst richtig leben. Oder vielleicht im anderen Bereich, wenn jemand abhängiger Raucher ist, gibt's ja gerade genug, dann kann er sich nicht vorstellen, wie es ist, ohne Zigarette zu leben. Und wenn du ihm seine Zigaretten wegnimmst und ihn in so eine Zelle sperrst, in so eine Gummizelle oder so, dann wird er durchdrehen, wird gegen die Wand klopfen, weil er denkt, du nimmst ihm seine Freiheit. Aber wenn er den Entzug durchgemacht hat, weiß er erst, was Freiheit bedeutet. Er hat Freiheit erst kennengelernt durch dieses Sterben hindurch. Das Beeindruckende ist, dass wenn wir die Aufforderung von Jesus umsetzen, dass wir täglich sterben sollen, dass wir ein ganz anderes Geheimnis des Glaubens entdecken, was eigentlich paradox ist. Jesus sagt es mal so in Matthäus 16, Vers 25. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wie viele von uns gieren nach dem Leben. Wir suchen nach dem richtigen Leben. Und Jesus sagt, wenn du stirbst innerlich und dein Leben mir überlässt, wirst du das finden, nachdem du dich im Innersten sehnst. Wenn wir Jesus nachfolgen, geben wir sozusagen alle eigene Rechte auf. Na, er sagt es ja. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selber, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir lesen dann kurz drauf, dass ein junger Mann zu Jesus kommt in der Bibel und er sagt zu ihm, dass er den Jünger von Jesus werden will, ein Schüler also. Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Ganz gleich wohin. Und Jesus antwortet ihm so, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Der Mann hat gedacht, wenn er sagt, hey, ich will dir nachfolgen, egal wohin, das ist mehr so eine Metapher. Ja, so nach dem Motto, ich finde dich cool, Jesus, kann ich dein Fan sein? Und Jesus sagt zu ihm, kein Problem, ich bin obdachlos, auf geht's. Und er sagt, ah, nee, das wollte ich doch nicht. Das heißt, nachher ging traurig weg, denn er war sehr reich. Der wusste auf einmal, was es kostet, Jesus nachzufolgen. Manche von uns behandeln das Christentum, die Bibel ja genauso, wie eine Lehrerin von mir, die ich hatte, die immer gesagt hat, ich nehme aus jeder Religion nur das Beste. Jesus sagt, vergiss es. Dafür gebe ich mich nicht her. ganz oder gar nicht. Jesus ist mehr wie so eine Ehefrau, die sagt auch nicht, ja, du kannst ja 2 Tage in der Woche bei mir wohnen und an den 5 anderen Tagen kannst du irgendwo sein, kannst du auch zu den Prostituierten gehen, ist mir egal. Ganz oder gar nicht, sonst lass es bitte bleiben. Ich bin es wert, dass du dich ganz für mich entscheidest. Wenn du ein Nachfolger von Jesus wirst, kann es sein, dass du Komfort und Bequemlichkeit, die normal ist für dich, aufgeben musst. Auf einmal wirst du vielleicht Zeit, Geld und Kraft ganz anders investieren als bisher. Vielleicht wirst du auch die ganze Welt auf einmal ganz anders sehen. Nicht mehr von der Sicht, was will ich eigentlich, sondern hey, was will Jesus eigentlich? Was will Jesus eigentlich? Und dann verwirklicht sich genau dieses Paradoxon des Glaubens. Wer sein Leben verliert, der wird's finden. Viele Menschen auf dieser Welt und gerade in unserer christlichen Kultur können das bezeugen, dass ihnen so ging, dass durch das Sterben sie erst Freiheit gefunden haben. Wie ein Alkoholiker, der sich nicht vorstellen kann, ohne Flasche zu leben. Aber wenn er soweit ist, merkt er, dass es Freiheit ist. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass manche von uns gern mal aussteigen würden. Jetzt ist ja gerade Abi rum und manche machen dann irgendwie so ein Backpacking-Jahr. Man hat ja irgendwie vom Staat durch G8 ein Jahr gewonnen und das muss man ja irgendwie wieder verblembern. Also geht man nach Australien eine Runde, da sind ja 5 Millionen andere unterwegs, die auch im Rucksack rumrennen und nichts arbeiten. Und es gibt auch viele Leute, die nach 10, 15 Jahren Beruf einfach mal gern aussteigen wollen, was ganz anders machen, Jakobsweg oder so und irgendwie halt mal nichts tun, rumgammeln oder so. Ich glaube, genau so ist die Situation, wenn man sich Jesus zuwendet, wie er uns in der Bibel beschrieben wird. Ich glaube, dass es ein richtiger Neuanfang ist, ein Cut im ganzen Leben, dass auf einmal sich alles ändert. Ich glaube, dass das Christentum eben nicht einschränkt, sondern frei macht. Aber ich glaube, dass diese Freiheit, die eben nur das Christentum bieten kann, diese Freiheit darin begründet ist, dass die Christen dieses Jesus-Prinzip leben. Ich will den anderen höher achten als mich selber. Ich will Gott mehr lieben als alles andere. Jesus wird mal gefragt, was das größte Gebot oder die größten Gebote von Gott seien. Und er antwortet mit diesem einen Satz in Matthäus 22, ab Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Er sagt also, hey, was Gott eigentlich vorhat, ist, emotional und intellektuell an der Nummer 1 in deinem Leben zu sein. Sonst nichts. Und dann sagt er, das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das ist tägliche Sterben. In diesem Sinne schränkt das Christentum ein. Jesus stößt den Ego, das Ich, vom Thron und er setzt sich selber drauf. Und sagt, ab jetzt möchte ich bestimmen in deinem Leben. Ab jetzt möchte ich sagen, wo es lang geht. Und das macht mich frei von mir selber. Das gibt den Menschen um mich her eine Freiheit, die sie bisher noch nie gekannt haben. Es ist im Prinzip eine Win-Win-Situation. Und es ist genau das, was unsere Kultur zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Losgelöst vom eigenen Ich, wird sowohl ich als auch andere um mich her, meine Familie, meine Freunde und so weiter, ein erfüllteres Leben haben. Und ich glaube, dass das das Leben ist, das Gott sich für jeden von uns eigentlich ausgedacht hat.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-grauer.de.